Einige von euch waren ja die letzten beiden Wochen schon an den Lehrabenden zur Endzeit da. Ich dachte, wir machen einfach heute wieder 3 Stunden weiter. Nein, das Thema ist jetzt erstmal abgehakt. Haben einige schon die Köpfe geraucht, ja, von diesen Inhalten. Wir machen aber heute kein minder schwieriges Thema. Wir machen heute ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Aber ein herausforderndes Thema. Also ich möchte gleich sagen, es könnte sein, dass ihr heute ein bisschen Schnappatmung kriegt an mancher Stelle, weil sich da vielleicht für euch manche Sachen umwerfen. Das ist okay, ihr müsst das auch nicht glauben, nur weil ich das sage. Aber ich lade euch natürlich ein, trotzdem zuzuhören. Und zwar möchte ich reden heute über Gottes Herrschaft. Gottes Herrschaft, so regiert Gott. Wenn ich jetzt fragen würde, glaubt ihr, dass Gott allmächtig ist? Wer würde sagen, ja? Okay. Ja, so ein paar deutsche Hände. Ja. Nicht zu expressiv werden jetzt, ja. Was das bedeutet, ist halt eine ganz andere Frage, ne? Was Allmacht bedeutet, aber okay. Oder dass Gott der einzig wahre Gott ist. Ich meine, das ist ja so ein Bekenntnis von uns als Christen, oder? Wäre ja schwierig, wenn wir sagen würden, nö, also der Gott, an den ich glaube, der ist eigentlich nicht der wahre Gott. Ja, dann würde ich mich fragen, warum glaubst du dann an ihn? Gott ist erhaben über allem. Gott steht über allem. Das glauben wir. Und man kann natürlich jetzt mit so einem rosaroten Blumenkränzle durchs Leben gehen, ne, und sagen, ja, ne, genau, damit hat sich's. Wenn wir jetzt so Gebetsanliegen wie heute haben oder auch andere Herausforderungen im Leben, dann kommen da aber einem vielleicht Fragen. Mir geht es jedenfalls so. Ich habe gelernt, dass Gott nicht so viel Probleme hat, wenn wir Fragen stellen. Es gibt so ein Buch, das Buch Hiob, da stellt ein Mann ganz viele Fragen und ein paar andere Männer geben ganz viele einfache Antworten. Ratet mal, wer fast von Gott umgebracht wird. Nicht derjenige, der Fragen gestellt hat, sondern diejenigen, die meinten, sie wissen alles, ja, und brauchen keine Fragen mehr stellen. Also ich glaube, Gott hat kein Problem mit Fragen. Und ich stelle mir da so einige Fragen. Wenn ich das lese, dass Gott die Herrschaft besitzt. Warum existiert dann Leid? Zum Beispiel. Ich meine, klar, da kann man sich überlegen, ja, der Mensch verursacht das, aber so ganz einfach ist das nicht. Es gibt Kinder, die Krebs bekommen. Oder die tot geboren werden. Ohne Verschulden von irgendwelchen Menschen. Es gibt Naturkatastrophen. Wo man jetzt nicht genau sagen kann, ja, das ist jetzt vom Menschen verursacht oder nicht. Das ist schwierig zu sagen. Also warum existiert da ein Leid? Oder man könnte die Frage stellen, warum existiert so viel Leid, wenn doch Gott die Herrschaft hat? Also er könnte doch wenigstens sagen, Kinder bis zum 10. Lebensjahr bekommen keinen Krebs. Könnte er doch sagen. Warum lässt er das zu? Eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe im Laufe der Zeit ist, sag mal, wenn Gott alles selber machen kann, er ist ja allmächtig, warum gibt es dann Engel? So eine interessante Frage. Also, wenn Gott allmächtig ist und er ist allgegenwärtig, also er ist überall, warum gibt es dann diese Engel? Was machen die dann für ihn, was er nicht könnte? Also er kann ja selber Leuten was mitteilen, oder nicht? Macht er ja auch teilweise. Er kann selber Wunder wirken. Macht er ja in der Bibel teilweise. Also warum dann das? Und dann gibt es so verschiedene Bibelstellen, die das noch mehr herausfordern. Die werden wir heute uns mal ein bisschen angucken. Die hier schon diese Frage aufwerfen, ja, wie funktioniert das eigentlich, dass Gott regiert? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne, so unter uns. Unsere Welt sieht nicht so aus, als wenn Gott regiert. Oder? Also unsere Welt, ich stelle mir eine Welt anders vor, in der Gott regiert. In der Gott die Kontrolle hat über alles. Es wirkt manchmal so, als hätte er nicht die Kontrolle über alles. Es wirkt manchmal so, als wäre es ihm vielleicht nicht wichtig. Ne, es gibt so Geschichten, da hört man von irgendwelchen Missionaren dann, was die alles für Wunder erleben. Und die sind natürlich wichtig, weil die sind ja Missionare, dann müssen die ja wichtiger sein für Gott als ich. Und dann schaue ich mein Leben an und denke mir, warum macht Gott bei mir nicht sowas? Also wenn Gott über mein Leben genauso regiert wie über das Leben des anderen, warum kriegt der dann das und ich nicht? Also das sind so Fragen, ne? Und diese Fragen sind erstmal legitim. Das möchte ich gleich mal sagen. Weißt du, manchmal sind Fragen unseres Lebens wie so ein Vulkan. Ein Vulkan, den man einfach in Ruhe lässt. Die meisten Vulkane, da ist dann so ein bisschen, da fließt so ein bisschen was raus. Ja, die ganze Zeit so ein bisschen. Soll man trotzdem nicht anfassen, ne, macht Aua. Aber ne, so fließt halt raus. Wenn man jetzt sagen würde, oh, ich habe Angst vor diesem Vulkan, ich mach den oben zu. Wir betonieren den mal. Was passiert dann irgendwann? Irgendwann explodiert das Ding, und zwar aus allen Löchern. Ja? Und dann hast du ein Riesenproblem. Manchmal behandeln wir Fragen genauso. Wir denken, oh, das darf ich nicht fragen, und pack dann so einen Stein drauf. Ich deckel das zu. Ja? Wie so ein Kochtopfdeckel. Und warte, bis der Dampf sich von alleine verzieht. Das passiert nur im Regelfall nicht. Ich glaube, die Lösung für diesen Dampf oder Dampf abzulassen, ist zu Gott zu gehen und zu seinem Wort mit diesen Fragen. Da kannst du Dampf ablassen. Und wenn ich in der Bibel sehe, wie Leute geklagt haben mit ihren Fragen zu Gott, dann sehe ich, dass Gott nie sagt, das ist ja unverschämt. Also weißt du schon, ne? Was stellst du mir für Fragen? Er macht dann schon klar, wer er ist, auch bei Hiob. Er macht schon klar, ey, ich bin Gott, du bist Mensch. Du kannst nicht alles verstehen. Aber er klagt nicht dafür an, dass wir Fragen haben. Also habe ich vor, heute in diese Frage reinzugehen. Und zunächst einmal müssen wir sagen, schon von Anfang an der Bibel hat Gott es gar nicht so gedacht, dass er aktiv alles beherrscht. Das ist nicht seine Art zu herrschen. Also, wenn du dir vorstellst, Gott ist da irgendwo im Himmel, wo auch immer das sein mag, ja, ist auch eine Frage, was ist der Himmel eigentlich? Also Gott ist im Himmel und drückt da Knöpfe die ganze Zeit. So, Sonne auf und dann, wenn die so Sonne unter. Ja? Oder irgendwie, er muss ankurbeln, dass die Sonne die ganze Zeit wandert. Na, wobei die Erde ja um die Sonne wandert. Ne, wobei die Sonne auch wandert, aber naja, gut. Also er muss die ganze Zeit irgendwie kurbeln, ja? Dass das alles funktioniert und immer Knöpfe drücken, ja, dass die Meere funktionieren und so. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott so regiert. Dass er da irgendwie in so einem Stressmodus ist. Und vielleicht kennen manche von euch diesen Film Bruce Allmächtig. So eine alte Komödie mit Jim Carrey, wo er mal in die Stelle Gottes gesetzt wird. Er bekommt Allmacht und bekommt die Verantwortung. Und dann ist so eine Szene, wo er am Computer sitzt und alle Gebete kommen per E-Mail rein. Ja, und er versucht dann alles zu beantworten. Er sagt immer einfach ja, ja, bei jedem Gebet. Und dann gibt's Chaos, ja, in der Welt. Und dann merkt er, okay, ich muss das irgendwie anders handeln. Also so stelle ich mir das nicht vor. Wenn wir gleich am Anfang reinschauen, Genesis 1, dann sehen wir schon etwas sehr Interessantes über die Herrschaft Gottes über diese Welt. Genesis 1, Vers 26 und 28. Dort steht: Und Gott sprach: Lasst uns, schon mal die Frage, wer überhaupt uns ist, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen, gut zu hören, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und damit es ganz klar wird, wiederholt er das nochmal in Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wir sind dazu berufen zu herrschen. Weißt du das? Wir haben manchmal so eine Sklavenmentalität in Bezug auf Gott. Oder so eine Dienermentalität. Ganz ehrlich, wenn es Engel und alles Gedöns gibt, glaubst du wirklich, er braucht dich als Diener? Also glaubst du, er hat da irgendwie einen Mangel, den du ausfüllen kannst? Das glaube ich nicht. Das wäre zum Beispiel ein Bild, das wir stark im Islam haben, dass der Mensch zum Dienen geschaffen wurde. Das glaube ich nicht. Wir sind nicht dazu geschaffen, zu dienen. Was nicht heißt, dass wir Gott nicht in unserem Leben tatsächlich dienen, aber es ist nicht diese Identität, die wir haben. Ich meine, meine Kinder können mir auch dienen, aber ihre Identität ist nicht, sie sind meine Diener. Sie sind meine Kinder, trotzdem können sie mir dienen. Das heißt, unsere Identität ist nicht, Diener zu sein. Und die ersten Kapitel der Bibel machen das voll deutlich. Sie sollen herrschen über diese Erde, die Menschen. Drei Kapitel später sagt Gott zu Kain, du sollst herrschen über die Sünde. Also die Sünde klopft an bei dir, du aber herrsche über sie. Also tatsächlich hat uns Gott zu einer total ehrenvollen Aufgabe berufen, nämlich zu herrschen. Zu herrschen über das, was er gemacht hat. Diese Herrschaft des Menschen, sehen wir natürlich, geht dann schief. Also der Mensch ist nicht besonders gut darin, diesen Auftrag auszuführen, weil der Mensch meint, selber Gott sein zu können. Er verwechselt die ihm gegebene Herrschaft damit, dass er sich loslöst von Gott. Und ich glaube, hier gibt es zwei Extreme, in die man fallen kann. Das eine Extrem wäre, ich bin mein eigener Herr, ich bin der Kapitän meines Schiffs und ich brauche keinen Gott. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, ich bin eine kleine graue Maus, unwürdig und brauche jeden Tag Hilfe beim Anziehen, geistlich gesehen. Keins von beiden lehrt die Bibel. Die Bibel lehrt, wir sind berufen zu herrschen. Aber warum sollen wir herrschen? Sollen wir ein Königreich aufbauen, das jetzt irgendwie ein Kontra-Königreich ist zu Gottes Herrschaft? Gibt es jetzt lauter gleichberechtigte Könige, die sich alle irgendwie versuchen, ihr Königreich zu bauen? Nein. Jesus Christus lehrt im Neuen Testament, das wahre Königreich Gottes, in das wir berufen sind, Könige und Priester zu sein. Zwei Herrschaftsfunktionen im weltlichen und geistlichen Bereich, Könige und Priester. Wir sind also berufen, in Gottes Reich zu herrschen. Und das finde ich erstmal erstaunlich. Ist dir klar, dass du dazu berufen bist, in Gottes Reich mitzuregieren? Das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Übrigens auch am Ende der Bibel, in der Offenbarung. Dass wir mit Gott zusammen regieren werden. Dass wir sogar Richter sein werden über Engel, was sehr seltsam ist. Aber das steht da. Dass es Throne geben wird, auf die Menschen gesetzt werden, die Gott ihnen gibt. Den allein wahren Thron, den besitzt Gott. Aber wir sind dazu berufen, nicht uns umhertreiben zu lassen von allen möglichen Mächten, das sagt die Bibel im Neuen Testament, von jedem neuen Wind der Lehre, sondern unsere Aufgabe in dieser Welt ist, mündig zu werden in der Wahrheit Gottes. Mündig zu werden im Heiligen Geist. Uns immer abhängig von ihm zu wissen. Immer. Weil alles, was wir haben, ist Gnade. Das ist so. Ich meine, es gibt diesen einen Witz, wo Wissenschaftler sagen, ja, wir haben jetzt rausgefunden, wie wir selber Leben schaffen können aus Erde. Wir brauchen Gott nicht mehr. Ja? Und dann wollen sie gerade beginnen, dieses Leben zu formen aus der Erde. Und dann sagt Gott, aber Moment, Moment, das ist meine Erde. Na, also nehmt mal eure Erde. Also wir können nichts aus dem Nichts heraus kreieren. Das schaffen wir nicht. Ja, das können wir nicht. Alles, was es gibt, kommt von Gott. Aber in diese Welt, in die du gesetzt bist, bist du berufen zu herrschen. Und überleg dir mal, wie das in deinem Leben aussieht. Überleg dir mal, wo du das Gefühl hast, hey, ich bin eigentlich so ein Spielball. Oder vielleicht sind auch einige hier, die glauben an sowas wie Schicksal oder haben das Gefühl, hey, ich bin irgendwie in sowas hineingeworfen, was ich gar nicht kontrollieren kann. Ja, es gibt Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Aber in jeder Situation sind wir aufgerufen, uns an den Herrn zu wenden und nach seinem Willen zu fragen und diesen Willen umzusetzen. Und das ist eine Form von Herrschaft. Herrschaft bedeutet nicht, ich bestimme die Gesetze. Herrschaft bedeutet nicht, ich kann alles entscheiden. Sondern Herrschaft bedeutet, ich setze eine Ordnung um. Okay? Das ist ganz wichtig. Also es gab ja in den verschiedensten Königreichen Herrscher, die eingesetzt wurden. Naja, die hatten aber eine Ordnung, die ihnen gegeben war. Und ihre Aufgabe war, diese Ordnung nach ihrem Ermessen, mit ihren Fähigkeiten umzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. die Ordnung des Königreiches Gottes in dieser Welt umzusetzen. Und wisst ihr, es gibt in meinem Leben auch Dinge, da ärgere ich mich drüber und ich weiß nicht, warum sie so sind. Warum ich einen Herzfehler habe und so weiter und so fort. Ja? Das weiß ich nicht. Ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich, warum das so ist. Aber ich kann lernen, darüber zu herrschen. Das heißt, die Ordnung Gottes in meinem Leben umzusetzen. Und was das bedeutet, ist, dass ich zum Beispiel nicht versinke in Selbstmitleid, sondern dass ich was aus meinem Leben mache. Auch wenn ich eingeschränkt bin. Auch wenn ich nicht mehr so viel Leistung bringen kann. Auch wenn ich Tage habe, da kann ich nichts machen. Dann fühle ich mich nicht verloren oder klein oder minderwertig, sondern ich weiß, ich bin berufen. Das, was mir gegeben ist, und das ist bei jedem unterschiedlich. Jeder von euch hat bestimmte Talente, um es jetzt mal in biblischer Sprache auszudrücken, ja, bestimmte Verantwortungen bekommen. Meine Aufgabe ist, damit gut zu haushalten, darüber gut zu herrschen. Und wenn ich halt Tage habe, da habe ich nicht viel, dann haushalte ich darüber gut. Und wenn ich Tage habe oder Wochen, hey, da habe ich total viel an Finanzen, an Kraft, an Ideen, ja, dann ist die Frage, wie herrsche ich denn darüber, über diese Dinge? Wie gehe ich damit um? Wie setze ich es ein? Also ich glaube, Christsein ist etwas ganz Proaktives. Etwas total nach vorne Gewandtes. Nicht immer so nach hinten gucken. Paulus sagt das auch. Ich schaue nicht mehr nach hinten. Ich schaue nach vorne auf einen Siegespreis. Und dem jage ich nach. Und das hat nichts mit Positivdenken zu tun. Positivdenken ist so ein Konzept, das zerbricht dir, sobald du dein Bein brichst. Ja? Also Positivdenken muss gegründet sein in Hoffnung. Und Hoffnung muss begründet sein in Wahrheit. Und wenn wir das aber haben, dann dürfen wir tatsächlich positiv denken. Dann dürfen wir nach vorne schauen. Weil wir eine begründete Hoffnung haben und diese Hoffnung ist begründet in Jesus Christus. Wir sehen natürlich in der ganzen Bibelgeschichte, dass es da dann Wechsel gibt in der Art und Weise, wie der Mensch herrscht und wie auch Gott menschliche Herrschaft zulässt. Am Anfang haben wir eine starke Theokratie im Volk Israel. Dann setzt aber Gott Priester ein, also schon Menschen, die Botschafter sind an seiner Stadt, die Vermittler sind zwischen dem Volk und Gott. Später erlaubt Gott, dass Könige eingesetzt werden und so weiter. Also wir sehen hier, dass Gott menschliche Herrschaft nicht verhindert. Die Frage ist jetzt, wie sieht das im Geistlichen aus? Also auf dieser Welt, okay, da sind wir reingesetzt. Wir haben irgendwie die Vorherrschaft über diese Erde. Damit haben wir auch eine Verantwortung für unsere Erde. Sei das im Politischen, sei das in der Natur, sei das im Zwischenmenschlichen, haben wir eine Verantwortung, weil wir die Herrschaft bekommen haben. Wir können nicht die Verantwortung wieder an Gott abgeben und sagen, ja, also, ich meine, du musst ja mich verändern. Ja, aber du wirkst daran mit. Du hast schon mitwirken daran. Sonst wären wir ja alle schon wie Jesus. Ne? Wie sieht das im Geistlichen aus? Und da haben wir, glaube ich, oft eine sehr beschnittene Vorstellung von der geistlichen Welt. Das ist gerade so mein Studienprojekt, mich mit der geistlichen Welt zu beschäftigen. Ist sehr herausfordernd. Ich werde heute nicht alles gleich sofort euch vorschmeißen. Aber ich möchte schon ein paar Gedanken teilen, die uns vielleicht neue Einsicht geben in die Art und Weise, wie Gott auch in der geistlichen Welt herrscht. In dieser irdischen Welt, wenn ich jetzt fragen würde, wie viele Tierarten gibt es? Was würdet ihr schätzen? Wer bietet 3 oder mehr? Ja. Also, gar nicht zu sagen, ne? Vielleicht Millionen? Ja. Mehr? Ja. Also zig Millionen? Ja. Also eine unglaubliche Fülle an Dingen, über die ja geherrscht wird, richtig? Also wenn wir sagen, der Mensch herrscht über diese Erde, dann geht es ja nicht darum, Bäume, Obst, Gemüse, Säugetiere, Fische. Ja, so. Sondern es ist ja wesentlich komplexer, das, was hier geschaffen wurde. Und dann überlegen wir uns, wie die geistliche Welt aussieht. Und dann sagen wir, naja, es gibt halt Gott, Teufel, Engel, Dämonen. Da ging Gott dann die Kreativität aus. Hat er schon alles verbraten für die Erde. Das ist dann alles in der geistlichen Welt. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, auch die geistliche Welt ist ein Herrschaftsbereich, eine echte Welt, eine, vielleicht eine Sphäre oder eine Dimension, aber sie ist real. Die geistliche Welt ist real. Es ist eine noch realere Welt als das, was wir hier wahrnehmen. Also ich glaube, der Grund allen Seins ist ja nicht Materie. Ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber das, woher alles kommt, ist ja nicht Materie. Sondern das, woher alles kommt, ist ja Geist. Denn Gott ist Geist. Gott ist kein Mensch. Gott ist kein Tier. Gott ist kein Gegenstand. Gott ist Geist. Also ist die Ebene der geistlichen Welt vielleicht noch realer und noch grundlegender als diese materielle Welt. Vielleicht ist sie noch entscheidender als die materielle Welt. Warum sollte sie dann so unterkomplex sein? Ich glaube, wir erachten das oft als unterkomplex, weil wir entweder Angst davor haben, uns mit dieser geistlichen Welt zu beschäftigen, weil wir keinen direkten Zugang dazu haben. Jedenfalls, da glauben wir das. Ich glaube, wir haben einen direkten Zugang in die geistliche Welt. Und wir haben nicht viel Erfahrung damit. Und ich möchte mal ein paar Bibelstellen zeigen, einfach um euch mal herauszufordern. Nicht einfach nur, um euch zu ärgern, ja, versteht mich nicht falsch. Aber um euch schon zu zeigen, wir lesen die Bibel da oft mit einer Brille. Psalm 82 zum Beispiel ist ein sehr interessanter Psalm. Sehr herausfordernd. Psalm 82, Vers 1, da steht etwas ganz Außergewöhnliches. Gott steht in der Götterversammlung. Inmitten der Mächtigen richtet er. So steht es bei mir in der Übersetzung. Jetzt werdet ihr verschiedene Übersetzungen haben. Und was da im Hebräischen steht, denn das wurde so übersetzt, ich sage gleich, warum das so übersetzt wurde, weil man ein bisschen Angst vor dem Hebräischen hier hat. Und es gibt wenige Übersetzungen, die übersetzen das wörtlich. Wörtlich steht dort, Gott steht in der Versammlung der Götter, inmitten der Götter richtet er. Im Hebräischen steht da Elohim für Gott, das ist ja ein Wort für Gott im Hebräischen, steht inmitten der Elohim. Was auch ein Pluralwort ist, also Götter. Okay, was bedeutet das? Gibt es mehrere Götter? Ja, es gibt mehrere Götter. Das muss ich jetzt kurz erklären, was das bedeutet. Jesus selber sagt das. Jesus wird angeklagt, dass er sich Sohn Gottes nennt. Und dann gibt es diese ganz interessante Stelle, wo Jesus dann sagt, ja, Moment mal. Also ihr sagt, ich darf mich nicht Sohn Gottes nennen. Aber sagt nicht die Schrift, ihr seid Götter? Warum darf ich mich da nicht Sohn Gottes nennen? Der Teufel wird Gott genannt. Der bekommt einen Gotttitel. Johannes 14 zum Beispiel. Johannes 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Also Jesus sagt, über mich hat er keine Herrschaft. Ja? Mich kann er nicht regieren. Aber er ist der Fürst, der Herr dieser Welt. Hä? Ich dachte, Gott ist der Herr dieser Welt. Und da merken wir schon, aha, auch in der geistlichen Welt scheint es da Machtspiele oder auf jeden Fall Machtverteilungen zu geben. Psalm 82 deutet an, und es gibt weitere Stellen, die ich euch nennen kann, dass in der geistlichen Welt nicht einfach nur Engel und Dämonen und so existieren, also alles nur Diener, sondern dass es echte geistliche Mächte gibt. Nun ist es wie bei den Menschen. Wir sind nicht auf der Stufe Gottes. Wir sind in seinem Ebenbild, okay? Das ist sehr interessant. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, aber wir sind nicht auf seiner Stufe. Und ich glaube, in der geistlichen Welt ist das genauso. Ich glaube, Gott hat echte geistliche Mächte geschaffen, die eigentlich dazu berufen waren, in der geistlichen Welt zu regieren. So wie wir dazu berufen wurden, in dieser Welt sein Reich zu bauen, die materiell ist. Und auch da gibt es Andeutungen in der Bibel, dass auch diese Mächte teilweise abgefallen sind von Gott. Wir nennen das dann den Abfall der Engel oder so etwas. Aber der Begriff Engel ist ja schon sehr einfach gefasst. Was ist denn ein Engel? Ein Engel ist erstmal ein Botschafter. Und ich glaube, es gibt nicht nur geistliche Botschafter. Ich glaube, es gibt, so wie der Epheserbrief sagt, zum Beispiel, geistliche Mächte, Gewalten, Prinzipalitäten, das sind alles Herrschaftsbegriffe. Also wenn wir Epheser da durchlesen und diese Stelle kommt über den geistlichen Kampf, dann spricht Gott nicht davon, das sind alles Dämonen. Der Begriff Daimon im Griechischen war ein Brückenbauer. Die Griechen zum Beispiel fanden Dämonen gar nicht negativ. Also es gab gute Dämonen und es gab schlechte Dämonen. Es gab Leute, die haben den Heiligen Geist von außen betrachtet einen Dämon genannt und meinten das gar nicht schlecht. Sondern eher, oh, das ist irgendwas, was eine Brücke baut zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. In der Bibel werden dann Dämonen ausschließlich negativ betitelt im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es gar keinen Begriff für Dämonen. Aber die Leute damals hatten schon Vorstellungen, hey, es gibt verschiedene Arten von Geistern. Es gibt so Brückenbauergeister, es gibt Herrschaftsgeister, es gibt Botengeister, also die Engel. Und das macht für mich viel mehr Sinn, dass wir davon ausgehen, diese Welt ist auch komplex. Deuteronomium 32 zum Beispiel. Vers 8. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Steht da jetzt bei mir. Und auch da gibt es Übersetzungsunterschiede. Vielleicht gibt es auch da bei euch Unterschiede in den Bibeln. Das Problem ist, er spricht hier über Babel. Ja? Bei Babel wurden ja die Völker verteilt. Davor waren die ja zusammen, eine Sprache, und dann flup, 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 werden die alle verteilt. Gab es da Israel schon? Nö. Das heißt, die frühesten Funde, die wir haben, zum Beispiel den Qumran-Rollen, schreiben hier nicht nach der Zahl der Kinder Israels, sondern nach der Zahl der Göttersöhne.
Okay.
Die Göttersöhne sind so eine Sache. Die finden wir auch in Genesis 6 zum Beispiel. Da gibt es auch so eine ganz komische Stelle, wo beschrieben wird, dass die Göttersöhne kommen und die schönen Frauen sehen und dann mit ihnen verkehren. Und dann gibt es Riesen. Schon mal gelesen sowas? Genesis 6? Da stellt man sich doch einige Fragen, oder? Wer nimmt das gerne so als Morgenlektüre für die Tageslosung? Ja, ja, das ist ja ganz einfach. Ne? Wahnsinnig schwierige Stelle. Da gibt es diese Gottessöhne. Also es gibt verschiedene Begriffe in der Bibel für geistliche Mächte. Jetzt gibt es hier die Gottessöhne, nach deren Zahl die Menschen verteilt wurden. Also irgendwie werden die geistlichen Mächten zugeteilt. Wie so Regentschaften. Ne? Ah, das würde ja Sinn machen. Also wenn es menschliche Herrscher gibt, vielleicht gibt es ja auch geistliche Herrscher, die Gott eigentlich eingesetzt hat, um sein Königreich zu bauen. Und wir sehen dann, was passiert. Einfach mal, um euch die Geschichte so ein bisschen auszumalen. Jetzt angenommen, nur rein hypothetisch, du bist so ein Geist, okay? Den Gott geschaffen hat, damit er regiert. Und dann bekommst du da deinen Herrschaftsbereich. Wir sehen es zum Beispiel im Buch Daniel, da gibt es den König von Tyrus und so und den König von Ägypten. Das sind geistliche Mächte. Eindeutig. Die Engel sagen, hey, wir wollten gerne früher zu dir, lieber Daniel, aber wir mussten hier noch gegen den König von Tyrus kämpfen. Das scheint eine geistliche Macht zu sein, die in Tyrus angesiedelt war. Und der musste gegen den kämpfen. Stell dir mal vor, du bist der König von Tyrus. Gott sagt dir, okay, ich habe dich geschaffen, damit du mein Königreich baust. An diesem Ort. Okay? Für die Menschen. Dass du meine Herrschaft umsetzt. Und dann kommen da Menschen und dann fangen die an, dich anzubeten. Sehr verlockend. Ne? Du weißt ganz genau, die Anbetung gebührt nur dem einen wahren Gott. Du bist zwar eingesetzt als Herrscher, aber die Anbetung gebührt nur dem allein wahren Gott. Jetzt ist die Frage, was machst du? Sagst du ihnen, stopp, alle Anbetung aufhören, will ich nicht? Oder lässt du dich anbeten und nutzt deine Macht, um Wunder zu tun, Zeichen, damit sie dich noch toller finden? Das Interessante ist, beide Mächte finden wir in der Bibel. Wir finden also zum Beispiel Engel, vor denen sich ja Menschen niederwerfen, richtig? Und die Engel, die Gott treu sind, was sagen die immer? Jedes Mal, wenn sich jemand vor ihnen niederwirft, bete mich nicht an, steh wieder auf. Jedes Mal. So, nicht mich anbeten, ja, das ist nicht meine Aufgabe. Der wird angebetet, du stehst wieder auf, bitte. Aber offensichtlich gibt es geistliche Mächte, die ja keine Hirngespinste sind. Die Götter der Ägypter zum Beispiel werden von Gott gestraft. Die Götter der Ägypter waren aber offensichtlich in der Lage, Wunder zu tun. Warum? Weil die Zauberer des Pharao Wunder tun. Sie verwandeln ihre Stäbe in Schlangen und sie verwandeln Wasser in Blut. Dieselben Wunder, die Mose tut durch die Hand Gottes. Das heißt, das sind echte geistliche Mächte. Ich glaube, dass die Götter, an die die Menschen glauben, nicht alles Hirngespinste sind. Sondern ich glaube, es gibt echte Götter, die angebetet werden, obwohl sie das nicht empfangen dürfen. Obwohl sie eigentlich dazu eingesetzt sind, die Herrschaft Gottes umzusetzen. Noch eine schwierige Stelle kommt, eine noch. Daniel 4. Ja? Einfach um euch das zu zeigen. Ich möchte euch nur ein bisschen zeigen, wir lesen die Bibel da mit einer Brille. Das sind alles Dinge, die kommen in der Bibel wortwörtlich vor. Und wir lesen darüber, weil wir halt sagen, ja, Gott, Teufel, Dämonen, Engel, wo passt das jetzt rein? Vielleicht passt nicht in dieses Konzept. Daniel 4, 13 und 14. Da geht es um Nebukadnezar. Dass Nebukadnezar gestraft wird, dass er wahnsinnig wird. Mal eine Frage, wer hat das entschieden, dass Nebukadnezar wahnsinnig wird? Gott. Okay, schauen wir mal. Daniel 4, 13, 14. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden und 7 Zeiten sollen über ihm vergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen.
Hä?
Und von den Heiligen wurde es besprochen. Und verlangt, damit die Lebenden, was offensichtlich nicht der Rat der Wächter ist, erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will und den Niedrigen den Menschen darüber setzt.
Okay,
jetzt gibt es da einen Rat der Wächter, so ähnlich wie wir im Psalm 82 sehen, übrigens auch in anderen Stellen. 1. Könige 22 zum Beispiel, die Prophetenschau des Propheten Micha, der eine Einsicht bekommt über das, was geschieht, warum der König gestraft wird. Und da sitzt Gott in der Versammlung von Geistern und fragt so, sag mal, ich möchte König Ahab strafen, hat jemand eine Idee? Und dann kommt ein Geist und sagt, ja, ich werde ein Lügengeist sein im Munde seiner Propheten. Und Gott sagt, gute Idee, machen wir so. Interessante Vorstellung, oder? Also das heißt nicht, Gott sagt, so, ich habe das jetzt so entschieden, zack, 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 ich mache das alles selber. Sondern er sitzt da in einer Versammlung von Geistern, von denen wir gar nicht genau wissen, was das ist, und fragt, was sollen wir machen? Nun, versteht mich nicht falsch, Gott braucht keine Ratgeber. Das sagt die Bibel auch, zum Beispiel in Jesaja, Gott braucht keinen Ratgeber. Aber ich sage es mal aus meiner Erfahrung, zum Beispiel aus der Jugendleitung. Ich habe ja damals, lange ist her, die Jugend in Memmingen übernommen. Mit meiner Frau zusammen und noch mit einem weiteren und haben dort angefangen, die Leitung ganz praktisch umzusetzen. Und wir haben am Anfang einen großen Fehler gemacht. Wir haben alles selber gemacht. Wir haben wahnsinnig viel Zeit verwendet, wöchentlich 3-mal getroffen, alles selber organisiert, Freizeiten, alles zu dritt organisiert. Und irgendwann haben wir gemerkt, das ist total dumm. Erstens, es kommen überhaupt keine neuen Mitarbeiter nach. Da lernt ja niemand was. Wenn wir alles selber machen und wir weg sind, zerbricht ja alles. Zweitens ist es für uns zu viel. Und drittens bilden wir nicht das volle Gabenspektrum ab. Nun ist es bei Gott natürlich nicht so. Gott bildet alles ab. Ja, Gott hat auch keinen Mangel. Gott wird auch nicht müde. Aber eine dieser Sachen, der ist entscheidend. Gott lässt uns Anteil haben an seinem Wesen. Gott lässt uns Anteil haben an seinen Gedanken, an seinem Wirken. Ich meine, wir sind dazu berufen, sein Evangelium in dieser Welt zu verkündigen. Das könnte er auch selbst machen, oder? Er könnte doch jedem Menschen im Traum erscheinen. Warum uns? Weil er uns wichtig findet. Weil wir nicht irgendwelche kleinen Ameisen für ihn sind, sondern ein Gegenüber. Nicht im Sinne von Herrschaft. Er steht über uns. Aber in unserem Wesen sind wir sein Ebenbild. Wir sind geschaffen als ein Gegenüber Gottes, das er liebt, wert erachtet und wichtig nimmt. Und das ist der Grund, Und ich glaube, auch bei diesen geistlichen Mächten ist das so, dass er diese eingesetzt hat, nicht weil sie wertlos sind, sondern weil sie wertvoll sind. Aber so wie diese geistlichen Mächte sich offensichtlich zu großen Teilen von Gott abgewandt haben und vielleicht immer noch tun, ist ja die Frage, ob das immer noch geschieht, hat der Mensch das getan. Der Mensch, der einen Vorteil hat, und das lesen wir im Judasbrief, denn diese geistlichen Mächte, die sich alle abgewandt haben von Gott, die bekommen keine Gnade. Die Bibel sagt, sie werden aufbewahrt am finsteren Ort für das letzte Gericht. Jetzt dürfen sie noch wirken. Jetzt ist noch der Teufel der Fürst dieser Welt. Jetzt noch herrschen diese ganzen Mächte und versuchen Menschen zu verführen. Aber sie werden alle gerichtet werden von Gott. Und der Unterschied beim Menschen ist, dass Gott uns liebt als seine Kinder. Die Gottessöhne, die hier beschrieben werden als diese geistlichen Mächte, die ja auch in seiner Söhne genannt werden, diese Gottessöhne werden verurteilt schon jetzt. Das sagt die Bibel. Sie sind jetzt schon verurteilt und sie bekommen keine Gnade. Wie anders hat Gott einen Weg für uns gewählt? Und das ist der ultimative Beweis seiner Herrschaft. Gott müsste uns alle, weil wir genauso wie diese geistlichen Mächte unsere Herrschaft missbraucht und pervertiert haben, uns alle in den Abgrund stecken. Dass wir nur noch warten, bis wir recht gerichtet werden. Denn wir alle machen uns selbst zu Gott. Immer und immer wieder. Wir fragen nicht nach dem Willen Gottes. Wir wissen den Willen Gottes sogar und tun ihn nicht. Und damit wenden wir uns gegen seine Herrschaft, obwohl wir eingesetzt sind als Herrscher, Könige und Priester für sein Königreich. Und dann kommt Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt nicht, so, ihr alle seid minderwertige, abgefallene Herrscher, so wie die Gottessöhne und die anderen Götter und die Dämonen und was es da noch so alles gibt, ja, diese ganzen geistlichen Mächte, sondern er sagt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und in Lukas 22 setzt Jesus einen neuen Maßstab für Herrschaft, von dem ich glaube, dass es der absolute Maßstab ist für Gottes Herrschaft, der Weg, wie Gott regiert. Lukas 22, Vers 24, folgende. Es entstand ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist das nicht der zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Was meint Jesus damit? Johannes 1 sagt, Jesus kam in sein Eigentum. Er hätte sich in diese Rolle setzen können, am Tisch zu sitzen und sich von allen bedienen zu lassen. Das hätte er machen können. Der Teufel hat es ihm angeboten. Er hat gesagt, ich gebe alle geistlichen Mächte, die mir unterstellt sind, und alle werden dich fangen und alle werden dich anbeten. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir alle Königreiche. Jetzt schon. Ich gebe dir alle Herrschaft. Hauptsache, du betest mich an, sagt der Teufel. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott regiert, sondern Gott regiert als ein Kind im Stall. Gott regiert als ein Verbrecher am Kreuz. So regiert Gott. Gott regiert nicht primär mit starker und unbarmherziger Hand, sondern Gott regiert mit Liebe. Und diesen Sieg, den Jesus davongetragen hat am Kreuz, war der ultimative Beweis, dass Jesus nicht gekommen ist, um eine Herrschaft an sich zu reißen, sondern um zu dienen. Das hier hat Jesus gar nichts gebracht. Wisst ihr, er hätte auch einfach im Himmel bleiben können und warten können, bis der Vater ihm alle Macht übergibt und dann auf die Erde kommen und Rambazamba machen. Hätte er machen können. Er hat es aber nicht getan. Und Jesus sagt, das habe ich freiwillig gemacht. Er gab freiwillig sein Leben für seine Feinde. Das ist die Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes ist nicht primär. Ich mache alles platt, was meine Feinde sind, und ich strafe euch alle, sondern die Herrschaft Gottes ist, ich liebe meine Feinde, bis sie Teil meines Königreichs werden, bis sie wieder Teil meiner Herrschaft werden. Ich liebe meine Feinde, bis sie verstehen, dass ich der gute Hirte bin. Ich liebe meine Feinde, bis sie verstehen, dass ich ihr König bin, der gute König. Ich liebe meine Feinde, auch wenn sie mich gehasst haben. Und ich mache jetzt schon einen Weg für mein Königreich, auch wenn sie immer noch selber Gott sein wollen. Das, glaube ich, ist die ultimative Herrschaft Gottes. Und auch wenn er alles Mögliche abgegeben hat an Herrschaften, was wir ja gesehen haben in der Bibel, alle möglichen Dinge gibt er ab, das hat er höchstpersönlich selbst in die Hand genommen. Das hat er selbst getan. Jesus war nicht ein Engel. Hebräerbrief macht das sehr deutlich. Er war eine Zeit lang niedriger als sogar die Engel. Also als Botengänger, ja, als die Briefträger Gottes, war er eine Zeit lang niedriger, auch in der geistlichen Welt. Wir dürfen das nicht nur menschlich betrachten. Er war auch in der geistlichen Welt eine Zeit lang niedriger als die Engel. Und genau deswegen, schreibt die Bibel, genau deswegen hat ihm Gott alle Macht verliehen. Genau deswegen. Was, wenn Gott seine Herrschaft mit uns genauso bauen möchte? Und ich komme zum Schluss dieser Predigt. Ich habe jetzt lange genug geredet und ich habe Hunger. Das riecht ja auch schon gut, ne? Was, wenn Gott sagt, ich gebe dir meine Herrschaft, ich gebe dir Verantwortung, ich lasse dich Teil meines Königreiches sein, wenn du tatsächlich, gerade weil du herrschen könntest, dienst. Versteht ihr diesen Punkt? Nicht, dass er sagt, ihr dient, weil ihr es müsst. Jesus musste nicht dienen. Hätte er es gemusst, wäre dieser Kreuzestod wesentlich weniger kraftvoll gewesen. Sondern weil er es wollte, ist das bis heute das Symbol der Christenheit. Weil er es freiwillig gegeben hat, ist das Symbol der Befreiung. Er hätte es nicht müssen. Wir alle müssen nicht einander lieben und dienen. Das müssen wir nicht. Aber wenn wir es tun, werden wir Teil der Königsherrschaft Gottes. Wenn wir es tun, dann sagt Jesus, dann sind wir vielleicht in dieser Welt niedriger als so manche Menschen. Aber wenn wir das, was wir haben, einsetzen für die Königsherrschaft Gottes, dann wird sein Königreich gebaut. Und am Ende werden wir sehen, dass die wenigen Steine, die wir gelegt haben, zu einem großen Palast werden. Dass die wenigen Wunden, die wir geheilt haben, zu einer umfassenden Heilung für die Seele wurden. Dass die Worte der Ermutigung, die wir gesprochen haben, zu einem neuen Leben in der Seele dieses Menschen werden. Das ist meine Ermutigung an euch, dass wir die Königsherrschaft Gottes so verstehen. Er lässt uns teilhaben an der Königsherrschaft Gottes. Er lässt uns teilhaben an dem, was er hier baut. Und indem er uns daran teilhaben lässt, haben wir die Verantwortung. Wollen wir Dinge ergreifen, so wie diese geistlichen Mächte das genommen haben? Wollen wir Anbetung für uns? Wollen wir Vorteile für uns? Oder sind wir bereit, in dieser Zeit, eine kurze Zeit, uns zu erniedrigen? Weil wir wissen, wir werden sowieso erhöht.